Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wenn zwei Neutronensterne sich umkreisen, näher kommen und dann zu einem Himmelskörper verschmelzen, dann entstehen Gravitationswellen. Physiker haben dieses Zittern der Raumzeit mit kilometerlangen Detektoren schon mehrfach registriert. Was aber haben Wiener Walzer, Disco Fox und Merengue mit diesem kosmischen Ereignis gemeinsam? Diese Auflösung liefern wir gleich, zuvor die weiteren Themen. Entstehung der Religion. Soziale Evolution war der Auslöser für Götterglaube. Istanbul vor dem Tag X. Seismisches Observatorium ermöglicht Einschätzungen zur Erdbebengefahr. Und fliegende Füße. Britische Forscher entschlüsseln den Laufstil von Profiläufern. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Neutronensterne sind ungemein massive Himmelskörper. Sie sind vom Durchmesser nicht größer wie Köln, dabei aber schwerer als die Sonne. Vor anderthalb Jahren gelang es mit Hilfe von Gravitationswellen, den Zusammenprall zweier Neutronensterne zu belauschen. Auf der Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in München nun präsentierte ein Forscherteam weitere Details über diese kosmischen Kollisionen auf der Basis ausgefeilter Computersimulationen. Frank Rothelüschen mit den Details.
17. August 2017, 14.41 Uhr. Kilometerlange Laserantennen in Italien und den USA registrieren eine wissenschaftliche Sensation. Eine Gravitationswelle, ein schwaches Zittern der Raumzeit, hervorgerufen durch ein kosmisches Gewaltereignis. Zwei Neutronensterne, sehr kompakte, aber massereiche Sternleichen, hatten sich immer schneller umkreist, um dann zusammenzuprallen und zu einem Himmelskörper zu verschmelzen. Ein Bewegungsablauf, der den Frankfurter Physiker Matthias Hanauske an eine Abfolge verschiedener Tänze erinnert. Es beginnt mit einem Wiener Walzer.
Das ist die Phase, wo die beiden Neutronensterne noch getrennt voneinander sind. Jeder einzelne Neutronenstern rotiert um die eigene Achse, aber die beiden Neutronensterne kreisen auch umeinander und es ist wie, wenn zwei Personen getrennt noch voneinander in Wiener Walzer tanzen.
Dann kommen sich die beiden näher, immer schneller umkreisen sie sich.
Dann gibt es einen Zeitpunkt, wo die sich treffen, wo sich die Tanzpartner die Hände geben werden. Das System kreist umeinander, aber schwingt hin und her. Das kann man gut mit dem sogenannten Disco Fox beschreiben.
Ein wilder Tanz. In Wirklichkeit dauert er kaum länger als 5 Millisekunden. Anschließend geht es noch intimer zu und noch flotter.
Die beiden sind quasi sehr eng miteinander und kreisen aber sehr, sehr schnell um die eigene Achse. Das ist der Merengue-Tanz.
Ein unterhaltsames Bild des kosmischen Spektakels, das Hobbytänzer Hanauske da zeichnet. Nur, ob es in allen Details stimmt, ist noch unklar, denn
man konnte eigentlich nur die letzte Phase von der Wiener Walzer-Phase messen. Die ganzen anderen Phasen, diese wilde Disco-Fox-Phase oder die Merengue-Phase, die konnte man nicht wahrnehmen.
Dafür waren die Gravitationswellendetektoren im August 2017 noch nicht empfindlich genug. Also hat Hanauske mit anderen Physikern das fehlende Geschehen simuliert, und zwar auf einem Supercomputer. Das Resultat hat das Team nun veröffentlicht. Demnach verschmelzen die beiden Neutronensterne kurzzeitig zu einem größeren, einem sogenannten hypermassiven Neutronenstern.
Während dieser Phase wird die Dichte im Inneren dieses hypermassiven Neutronensterns sehr, sehr groß. Das sind Dichtebereiche von 3-, 4-, 5-facher Kerndichte. Gleichzeitig heizt sich aber auch die Materie sehr auf.
Der verschmolzene Neutronenstern ist zwar hypermassiv, aber kaum größer als 10 bis 20 Kilometer. In seinem Kern herrschen derart extreme Drücke und Temperaturen, dass etwas Unerhörtes passiert.
Da bildet sich im Inneren ein ganz heißer Quarkkern aus. Der innere Bereich von, sagen wir mal, 2 Kilometer im Inneren von dem Stern sind dann freie Quarks, die wahnsinnig schnell rumflitzen.
An sich besteht ein Neutronenstern vor allem aus Neutronen, das sind winzige Kernteilchen. Jedes Neutron setzt sich aus 3 Quarks zusammen, den elementaren Bausteinen der Natur. Quarks aber, so wollen es die Grundgesetze der Physik, dürfen eigentlich nie alleine vorkommen, sondern nur zu zweit oder zu dritt. Es sei denn, die Bedingungen sind extrem, so wie bei einer Neutronensternkollision.
Wenn die Dichte im Inneren dieser Sterne sehr, sehr dicht wird, dann werden die Neutronen, die in dem Stern sind, so eng zueinander gedrückt, dass die innere Struktur dieser Neutronen die Quarks plötzlich frei werden.
Schon bald könnte es sich herausstellen, wie gut die neue Computersimulation ist. In wenigen Wochen sollen die Gravitationswellendetektoren wieder auf Empfang gehen, diesmal mit höherer Empfindlichkeit. Mit etwas Glück könnten sie dann, sollten sie wieder eine Neutronensternkollision belauschen, nicht nur den Wiener Walzer mitkriegen, sondern auch Disco Fox und Merengue-Tanz.
Frank Grotelüschen über den Tanz der Neutronensterne. Physiker präsentieren spektakuläre Computersimulation einer Gravitationswelle. Bringt eine Gesellschaft ihre Götter hervor oder ermöglicht erst der Glaube die Entstehung komplexer Gemeinschaften? Bisher lautete die gängige Theorie, erst kamen die Götter, dann die Gesellschaft. Ein internationales Forscherteam hat jetzt Daten zu 410 Gesellschaften aus 30 Weltreligionen und dann noch über eine Zeitspanne von 10.000 Jahren untersucht. Volkert Wildermuth fasst die Ergebnisse der heute im Fachmagazin Nature veröffentlichten Studie zusammen.
Die breite menschliche Kooperationsbereitschaft ist für Evolutionsbiologen ein Rätsel. Schließlich sollten Egoisten die meisten Nachkommen hinterlassen. Eine Lösung hat der kanadische Psychologe Ara Noresayan in seinem Buch Big Gods, große Götter, vorgeschlagen.
Wäre es nicht möglich, dass der Glaube an mächtige, strafende Götter dafür sorgt, dass die Menschen sozialer handeln und selbst mit Fremden zusammenarbeiten, die an dieselben Götter glauben?
Erst dieses vom Glauben unterfütterte Sozialverhalten sollte dann den Aufbau komplexer Zivilisationen ermöglichen. Es gibt viele Einzelbefunde aus der Psychologie und der Archäologie, die diese These stützen. Aber handelt es sich hier wirklich um eine Art Gesetz der Geschichte? Ein Team aus Historikern, Soziologen und Informatikern ist dieser Frage mit Hilfe von Seeschat nachgegangen. Seeschat ist nicht nur die ägyptische Göttin der Buchhaltung und Bibliotheken, der Name steht auch für eine Datenbank, in der Wissen zu vergangenen Gesellschaften auf der ganzen Welt nach einheitlichen Maßstäben abgespeichert ist.
Things like population size.
Dinge wie die Zahl der Menschen, die Größe des Landes, gab es Schrift, Geld, ein Postsystem, Straßen, Bewässerung. Alles, was schon mal als Maßstab für die Komplexität einer Gesellschaft vorgeschlagen wurde. Und das kombinieren wir zu einem einzigen Messwert.
Erklärt Patrick Savage von der japanischen Keio-Universität. Für jede Gesellschaft konnte das internationale Team den Anstieg der sozialen Komplexität über die Jahrhunderte nachvollziehen und sie dann mit der Entwicklung der Glaubenssysteme abgleichen, die ebenfalls in den Seeschat-Daten verzeichnet sind. Dabei zeigte sich, der Anstieg der gesellschaftlichen Komplexität beginnt lange vor dem Glauben an strafende Götter. Die etablieren sich erst später.
Überraschenderweise gab es ein klares Muster an ganz verschiedenen Orten zu ganz verschiedenen Zeiten. Sobald Gesellschaften eine Größe von etwa 1 Million Mitgliedern erreicht hatten, entwickelte sich ein moralisches Glaubenssystem. Diese Form des Glaubens ist also keine Voraussetzung für komplexe Gesellschaften, aber sie scheint sie dann weiter zu stabilisieren.
In dieser Phase ihrer Entwicklung umfassen Großreiche viele Völker mit unterschiedlichen Traditionen. Alttestamentarische Religionen oder der Glaube an die Rache des Karma dienten offenbar als eine verbindende Brücke über diese Unterschiede hinweg. In der Frühphase der Entwicklung einer Gesellschaft spielen dagegen andere Formen der Religiosität eine Rolle.
Kleine Gesellschaften finden sich einmal im Jahr oder alle paar Jahre zu sehr intensiven Ritualen zusammen. Wenn die Gruppen größer werden, entwickeln sich einfachere Rituale, etwa ein wöchentliches Gebet. Das Regelmäßige scheint dabei zu helfen, größeren Gruppen eine gemeinsame Identität zu verschaffen. Der Akt des gemeinsamen Rituals hilft den Menschen bei der Zusammenarbeit. Es geht weniger um den spirituellen Inhalt als um das praktische Tun.
Das klingt nach einer überzeugenden Theorie. Allerdings darf man nicht vergessen, dass sich die Seeschat-Datenbank noch im Aufbau befindet. Jäger-Sammler- oder Viehzüchtergesellschaften sind kaum vertreten, betont Benjamin Persicki. Der Ethnologe vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie hat gerade einen Artikel über die Glaubenssysteme dieser kleinen Gruppen veröffentlicht. Nach der Theorie von Patrick Savage sollten sie nur selten an moralische, strafende Götter glauben.
Tatsächlich zeigen die ethnologischen Befunde genau das Gegenteil. Ihre Götter oder Geister bestrafen unmoralisches Verhalten, Dinge wie Mord, Diebstahl oder Betrug. Diese Datenbank ist ein großartiger Beginn, aber sie ist sicher nicht das letzte Wort in dieser Sache.
Soziale Evolution war der Auslöser für den Götterglaube, Volkert Wildermuth über die Entstehung der Religion. Experten schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass Istanbul in den kommenden 30 Jahren von einem schweren Erdbeben erschüttert wird, als hoch ein. Doch auf welches Szenario muss sich die Stadt vorbereiten? Um diese Frage zu beantworten, arbeiten Wissenschaftler des Geoforschungszentrums Potsdam und des türkischen Erdbebendienstes zusammen. Die Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit haben sie jetzt in einem Workshop in Köln vorgestellt. Dagmar Röhrlich war für Forschung aktuell dabei.
Vor Istanbul mit seinen 14 Millionen Einwohnern verläuft ein Teil einer komplexen tektonischen Störungszone durch das Marmara-Meer, ein Teil der nordanatolischen Verwerfung. Die ist insgesamt rund 900 Kilometer lang, reicht von der Nordägäis fast bis zum Kaukasus. An ihr bewegen sich die eurasische und die anatolische Platte mit 2 bis 3 Zentimetern pro Jahr gegeneinander. Dabei können sich die Platten verhaken, wodurch sich Spannungen aufbauen, die sich in unregelmäßigen Abständen in großen Erdbeben entladen.
Unterhalb des Marmara-Meeres liegt jetzt ein Bereich, der ist etwa 140 Kilometer lang. Und das ist tatsächlich der einzige Bereich der gesamten Plattengrenze, der seit 1766 kein großes Erdbeben mehr generiert hat. Wir wissen aber aus historischen Daten relativ genau, dass es dort immer wieder zu starken Beben gekommen ist. Und die mittlere Wiederkehrperiode für solche Starkbeben liegt bei 200 bis 250 Jahren. Und das heißt, wir können mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dort also nur eine Frage der Zeit ist, bis es an der Stelle zu einem großen Beben kommt.
Das Erdbeben dürfte durchaus Magnituden von 7 oder 7,5 erreichen. Es könnte also vergleichbar stark werden wie jenes Beben, das am 17. August 1999 die Region um Izmit erschütterte und mehr als 10.000 Menschen tötete. Auch in Istanbul ist die Bausubstanz vieler Häuser schlecht, sodass wieder mit vielen Toten und Verletzten und hohen Sachschäden gerechnet werden muss. Deshalb ist dieser Abschnitt der Verwerfung ein Hotspot der Forschung, erklärt Marco Bonhoff vom Geoforschungszentrum Potsdam.
Und nun ist es so, dass normalerweise bei solchen Plattengrenzen die elastischen Eigenschaften des Gesteins auf beiden Seiten nicht gleich sind. Und wenn sie nicht gleich sind, dann bedeutet das, dass es Auswirkungen haben wird auf den Bruchprozess bei einem großen Erdbeben.
Etwa darauf, wo das Erdbeben beginnt, wo es endet und in welche Richtung es sich ausbreitet. Das alles hängt unter anderem von den Gesteinseigenschaften in einigen Kilometern Tiefe ab. Direkt messen können die Seismologen diese Eigenschaften nicht, also haben sie in der Region um Istanbul Netzwerke von seismischen und GPS-Stationen errichtet, die jede Bewegung verraten. Und sie haben sowohl im Meer als auch an Land Bohrungen abgeteuft und mit diversen Sensoren bestückt.
Die aktuell wichtigste Beobachtung ist die, dass der Bereich der Störzone unmittelbar vor Istanbul aktuell verhakt ist, Energie aufstaut. Das heißt, wir können jetzt schlussfolgern, dass das bevorstehende Marmara-Erdbeben mit großer Wahrscheinlichkeit unmittelbar vor Istanbul beginnen kann.
Der Ausgangspunkt des Bruchs wäre wahrscheinlich vor den Prinzeninseln, die rund 20 Kilometer von Istanbul entfernt im Marmara-Meer liegen.
Wenn dort das Beben beginnen würde, das würde bedeuten, dass die Warnzeit für die Stadt Istanbul relativ kurz ist, dass aber die Ruptur eher von der Stadt weglaufen würde in Richtung Westen und damit die Bodenerschütterung, ich sag mal, etwas geringer ausfallen würden.
Ob bei diesem Beben wirklich die gesamte 140 Kilometer lange Zone, in der es seit 1776 nicht mehr gebebt hat, aufreißen würde oder nur kleinere Teile, das lässt sich nicht sagen.
Allerdings heißt hier klein dann nicht wirklich klein, sondern dass typischerweise dort Bruchsegmente aktiviert werden, die 40 Kilometer lang sind. Und ein 40 Kilometer langes Bruchsegment, davon gibt es 3 unterhalb des Marmara-Meeres, wäre an sich auch schon ein Magnitude 7,0 in etwa Beben.
Reißt die Störung über die gesamten 140 Kilometer hinweg, könnte das Erdbeben noch stärker ausfallen. Doch im Grunde ist die Frage nur, wann es passiert, wann der Tag X gekommen sein wird.
Seismische Messstationen ermöglichen Einschätzungen zur Erdbebengefahr für die mehr als 14 Millionen Einwohner zählende Stadt Istanbul. Das war ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Wer Sportlern beim Joggen zuschaut, wird schnell erkennen, es gibt die unterschiedlichsten Laufstile. Die einen kommen mit weit ausgreifenden Schritten daher, andere setzen ihre Füße immer nah am Körper auf. Mal wippen die Rümpfe auf und ab, mal bleibt der Körperschwerpunkt auf einer fast geraden Linie. Wie aber sieht das bei der Elite der Langstreckenläufer aus? Britische Forscher haben das jetzt einmal genauer untersucht. Die Details hat Lucian Haas.
Joggen ist Volkssport. Doch wenn es darum geht, lange Strecken in einem höheren Tempo zu laufen, zeigen sich schnell große Leistungsunterschiede. Das liegt auch am Laufstil, berichtet der Sportwissenschaftler Stephen Preece von der University of Salford im britischen Manchester. Er hat jüngst genauer untersucht, worin sich Hobbyjogger unterscheiden von Athleten, die Langstreckenlauf erfolgreich als Leistungssport betreiben.
Wir haben die Sportler in unserem Labor jeweils in vier vorgegebenen und genau kontrollierten Geschwindigkeiten laufen lassen. Dabei haben wir beobachtet, wie sich ihre Gelenke bewegen.
Beobachtet ist etwas untertrieben. Stephen Preece nutzte eine spezielle Videoanalyse-Software, um die Stellung aller Gelenke im gesamten Bewegungsablauf detailliert zu erfassen. Dabei kamen typische Unterschiede zwischen den untersuchten 14 Hobby- und 14 Leistungssportlern zum Vorschein.
So what we saw in the elite runners.
Bei den Profiläufern zeigte sich, dass sie ihre Füße unter ihrem Körper auf den Boden setzen. Bei der Landung war ihr Knie stärker gebeugt, anstatt dass sie ihren Fuß nach vorne streckten, wie es viele Hobbyläufer tun. Ihr Knie war damit näher an ihrem Körperschwerpunkt.
Der Fuß unter dem Körper, anstatt weit auszuholen, das klingt nach kürzeren Schritten. Doch de facto war das Gegenteil der Fall. Die Leistungssportler waren bei jedem Schritt im Durchschnitt rund 10% länger in der Luft. Stephen Preece erklärt das damit, dass ihr Laufstil, bei dem der Vorderfuß unter dem Körperschwerpunkt aufsetzt, es ermöglicht, die Achillessehne wie eine Art Sprungfeder zu nutzen.
Diese Sportler setzen ihre Achillessehne als Energiespeicher ein. Man kann sich das wie bei einem hüpfenden Ball vorstellen. Das ist sehr effizient. Wenn man das gut macht, bleibt man länger in der Luft, ohne dass man sich sehr viel mehr anstrengen muss.
Interessanterweise zeigten sich diese Unterschiede nicht nur beim besonders schnellen Lauf, sondern auch im langsameren Tempo. Es war also ein prägendes Merkmal für den Laufstil der Elitesportler. Das hatte Stephen Preece nicht unbedingt erwartet.
Es gibt eine Debatte unter Lauftrainern darüber, was besser ist. Soll man wippend laufen oder sollte man besser versuchen, seinen Körperschwerpunkt möglichst eben zu halten? Manche Lauftrainer sehen im Auf und Ab eine Energieverschwendung. In dieser Hinsicht ist unsere Beobachtung, dass die Profiläufer auf gewisse Weise stärker wippen, schon etwas überraschend.
Übrigens, wer sich noch fragt, was in der Studie einen Eliteläufer ausmachte, sie mussten eine 10-Kilometer-Strecke in unter 32 Minuten laufen können. Die erfassten Hobbyläufer brauchten dafür mindestens 45 Minuten.
Lucian Haas über fliegende Füße. Britische Forscher entschlüsseln den Laufstil von Profiläufern. Und wir wippen nicht, sondern wir stehen hier am Moderationstisch und neben mir ist Magdalena Schmude mit den täglichen Meldungen.
Vögelmütter leben länger, wenn sie Hilfe bei der Aufzucht ihrer Jungen haben. Das berichten Biologen aus England und Holland im Fachmagazin Nature Communications. Sie konnten zeigen, dass Seychellen-Rohrsängerweibchen älter werden, wenn sie von Artgenossinnen ohne eigenen Nachwuchs bei der Brutpflege unterstützt werden. Auch in den Zellen der Vogelmütter lässt sich erkennen, wer seine Jungen nicht alleine aufziehen musste. Bei Tieren, die Hilfe bekamen, blieben die Telomere länger erhalten. Das sind Strukturen am Ende der DNA-Stränge, die diese vor dem Abbau schützen. Ihre Studie könnte erklären, warum Arten, die in Gruppen leben, häufig eine höhere Lebenserwartung haben, schreiben die Wissenschaftler. Die Vogelväter profitieren laut der Studie nicht von der Hilfe. Wahrscheinlich, weil sie insgesamt weniger Energie in die Brutpflege stecken, so die Vermutung der Forscher.
Ingenieure bauen einen Roboter aus Nano-Untereinheiten.
Die einzelnen Bausteine sind runde Partikel, die sich öffnen und schließen können. Weil sie magnetisch miteinander verbunden sind, lassen sich durch die Bewegung einer Untereinheit die benachbarten verschieben. So kann der Roboter sich fortbewegen und dabei fast jede Form annehmen. Also zum Beispiel eine dichte Wolke oder eine lange Reihe aus den Partikeln bilden. Ein solcher Nanoroboter könnte für Operationen eingesetzt werden und sich zwischen den Zellen im Gewebe bewegen, schreiben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature. Mithilfe von Lichtsensoren können die einzelnen Untereinheiten gesteuert werden. In ihrer Studie zeigen die Forscher, wie ein aus 2 Dutzend Partikeln bestehender Roboter auf eine Lichtquelle zuwandert.
Körperzellen können sich an ihren Ursprung erinnern.
Das haben Wissenschaftler der Harvard Medical School herausgefunden. Mithilfe kleiner biochemischer Markierungen, sogenannter Methylierungen, erinnern sich die Zellen an die Gene, die während ihrer ursprünglichen Entwicklung zu einem bestimmten Zelltyp angeschaltet waren. Ihr genetisches Gedächtnis ermöglicht es theoretisch, die Zellen in einen früheren Entwicklungszustand zurückzuversetzen. Das könnte bei der Regeneration von verletztem Gewebe helfen, schreiben die Forscher in der Fachzeitschrift Molecular Cell. Denn aus einer verjüngten Zelle könnte neues, gesundes Gewebe entstehen.
Malaienbären ahmen die Gesichtsausdrücke ihrer Artgenossen nach.
Und das mit einer Genauigkeit, die bisher nur von Menschen und Gorillas bekannt war. Die Tiere konnten dabei 2 sehr ähnliche Gesichtsausdrücke unterscheiden und korrekt imitieren. Der Unterschied: bei einem davon entblößen die Bären einen oberen Schneidezahn, bei dem zweiten bleibt der Zahn bedeckt. Spielten 2 Bären miteinander, erwiderten sie den jeweiligen Ausdruck ihres Artgenossen fast immer mit der gleichen Mimik. Da Malaienbären nicht in Gruppen leben, sei die Fähigkeit zu dieser Art der sozialen Kommunikation besonders überraschend, schreiben amerikanische Psychologen in den Scientific Reports.
Ein neuartiger Kleber könnte Hornhautverletzungen heilen.
Das Gel besteht aus chemisch veränderter Gelatine, die zunächst klar und zähflüssig ist. Es kann mit einer Spritze auf Kratzer und Unebenheiten in der Hornhaut aufgetragen werden. Durch Bestrahlung mit blauem Licht härtet das Material aus und hat dann ähnliche biomechanische Eigenschaften wie das umliegende Gewebe. In einer Laborstudie konnten amerikanische Augenärzte außerdem zeigen, dass die Hornhautzellen in der Lage waren, in den gehärteten Kleber einzuwandern, was die Heilung von Verletzungen ermöglicht. Ihre Entwicklung stellen die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science Advances vor.
Forscher finden ein ungelegtes Ei aus der Kreidezeit.
Das versteinerte Ei ist Teil des Fossils eines urzeitlichen Vogels, der vor etwa 110 Millionen Jahren im Nordwesten von China lebte. Da es im Bauch des Vogels zerquetscht wurde, erkannten die Wissenschaftler das Ei zunächst nicht. Erst unter dem Mikroskop entdeckten sie Bruchstücke der Schale, wie sie im Fachjournal Nature Communications berichten. Einlagerungen von Calciumphosphat machen die Schale besonders wasserabweisend und deuten darauf hin, dass der Vogel in Wassernähe brütete und seine Eier im Boden vergrub. Da die Schale aus ungewöhnlich vielen Schichten besteht, vermuten die Wissenschaftler, dass das Ei im Inneren des Tieres festgesteckt haben könnte. Diese sogenannte Legenot könnte letztlich zum Tod des Tieres geführt haben.
Soweit die Meldung von Magdalena Schmude. Und die können Sie wieder und endlich nachlesen unter dlf.de/Forschung.
Sternzeit, 21. März. Der astronomische Herrscher von Samarkand. Morgen vor 625 Jahren kam im persischen Sultaniyeh Ulugbek zur Welt. Als er 15 Jahre alt war, übertrug ihm sein Vater die Verwaltung von Westturkestan. Ulugbek residierte in Samarkand im heutigen Usbekistan und begeisterte sich vor allem für Wissenschaften und Künste. Er beschäftigte sich viel mit Astronomie. Nachdem er in Samarkand eine Hochschule eingerichtet hatte, begann er 1424 den Bau der wohl besten Sternwarte seiner Zeit. Das Teleskop war damals noch unbekannt und so verfügte das Observatorium über etliche Peilinstrumente, um die Positionen der Sterne am Himmel zu bestimmen. Besonders beeindruckend war ein Sextant mit 40 Metern Radius. Ulugbek beobachtete selbst oft den Himmel, etwa den Lauf von Sonne, Mond und Planeten. Gemeinsam mit seinen Astronomen Al-Kashi und Kadisadi hat er die Schiefstellung der Erdachse äußerst präzise vermessen. Die Länge des astronomischen Jahres haben die Gelehrten auf weniger als 60 Sekunden genau bestimmt. Der Katalog Zitsch-i-Sultani enthielt Angaben zu rund 1000 Sternen. Erstmals seit den Zeiten von Ptolemäus rund 1300 Jahre zuvor haben Astronomen systematisch den Himmel vermessen. Die Genauigkeit von Ulugbek und seinem Team wurde erst 150 Jahre später vom Dänen Tycho Brahe übertroffen. Nach dem Tod seines Vaters kam Ulugbek, einer der großen mittelalterlichen Astronomen, 1449 bei Unruhen im Land ums Leben. Er wurde 55 Jahre alt.
Um menschengerechtes Wohnen zwischen Stadtplanung und Selbstorganisation geht es 20.10 Uhr heute bei Kultur- und Sozialwissenschaften. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Uli Blumenthal.
Am 3. April feiern wir 30 Jahre Forschung aktuell. Feiern Sie mit und erzählen Sie uns, was Sie sich für die Zukunft unseres Wissenschaftsmagazins wünschen. Was gefällt Ihnen? Was sollte künftig anders werden? Mailen Sie uns Ihre Anregungen an 30jahreforschungaktuell@deutschlandfunk.de oder sprechen Sie uns auf Band unter der Telefonnummer 0221 345 345 3.